Herzlich willkommen beim Liedwelt Rheinland Podcast. Hallo Carola, ich freue mich, dass du heute dabei bist, denn unsere Hörer haben deine Stimme schon kennengelernt, bevor du so wirklich in der Folge bei uns aufgetaucht bist. Aber vielleicht stellst du dich selbst einmal unseren Hörern vor.
Ja, hallo Elena, das mache ich gern. Mein Name ist Carola Pavone, ich bin Sängerin, meistens Sopranistin und ich singe alles Mögliche. Ich singe in der Oper, ich singe Konzerte, ich singe Lied und Kammermusik und Kabarett inzwischen auch. Aber das Lied hat natürlich einen besonderen Stellenwert. Ich war mal eine Weile am Opernhaus im Ensemble und jetzt bin ich selbstständig bzw. freiberuflich. Beide Begriffe sind tückisch, denn das eine heißt, man arbeitet selbst und ständig, das kennt man ja. Freiberuflich finde ich Corona-bedingt im Moment auch ein bisschen witzig, weil ich von meinem Beruf freigestellt bin, was natürlich nur die halbe Wahrheit ist, wie man sehen wird.
Ja, oh Mann, ich habe es gerade schon angedeutet, ja. Unsere Hörer haben dich schon mal gehört, denn du hast mitgeholfen, unser Outro zu produzieren, du hast gesungen.
Ja.
Wie aufwendig war das?
Ja, das war tückisch. Auf den ersten Blick nicht sehr, weil das ja nur ein paar Töne sind. Ich glaube, mein Anteil war tatsächlich, waren 4 Takte und der Pianist hat natürlich viel, viel mehr Noten zu absolvieren. Allerdings ist es natürlich, stellt sich ein gewisser Perfektionismus ein, wenn man jetzt weiß, das ist alles, was von einem gehört wird. Also ich habe nur diese eine Chance, irgendwie schön zu singen, das sind 4 Takte. Und man kann endlos viele Takes davon aufnehmen, weil es ja nicht zeitlich nicht groß auffällt. Und das hat das Ganze dann doch ein wenig aufwendig gemacht, weil man sich irgendwann entscheiden muss. Es gibt selbst bei nur 4 Takten, wird es wahrscheinlich nie eine Fassung geben, mit der man 150%ig zufrieden ist. Und das fand ich doch sehr erstaunlich. Auch weil man nicht wirklich ins Singen kommt. Also es ist vorbei, bevor man wirklich irgendwie in ein Lied eingestiegen wäre oder sowas. Also es war auch für mich eine sehr spezielle Aufgabe. Es war irgendwie interessant und sehr lustig und der Satz sagt ja alles, was gesagt werden muss. Aber es ist eben doch sehr speziell und auf dem Punkt zu sein, nicht ganz so einfach. Ich würde das jetzt wahrscheinlich auch wieder lieber ganz anders singen, aber so ist das dann.
Ja, irgendwann muss man abgeben.
Genau, irgendwann ist auch mal gut. Wenn der Pianist das dann zum 50. Mal spielen muss, da hat er irgendwann. Naja.
Wenn du sagst, zum 50. Mal spielen, mal grob geschätzt, wie viele Aufnahmen habt ihr gemacht?
Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau, weil es sind ja wirklich nur 20, 30 Sekunden. Aber ich glaube, wir haben so bei 18 oder 20 aufgehört zu zählen, weil irgendwann, dann ist die Viertel nicht zusammen, dann war das aber eine 16, dann habe ich die Punktierung ein bisschen zu lang gehalten, dann hat dem Bass eine Note gefehlt. Also man kann endlos arbeiten, auch an 8 Takten. Das ist so.
Du hast gerade schon den Pianisten erwähnt. Das ist ja dein fester Lied-Duo-Partner. Ihr nennt euch auch das Lied-Duo. Was macht euch denn aus?
Genau. Was macht uns aus? Das ist eine gute Frage. Das finde ich, muss ein Publikum entscheiden, denn jeder kann ja zuhören, wem er möchte und wem ihm am besten gefällt oder so. Ich persönlich habe das Gefühl, dass da wirklich zwei Leute zusammengekommen sind, die sehr auf sehr besondere Art und Weise zusammenpassen und sich ergänzen. Also ich habe das selten. Ich habe auch andere Liedduos, die auf andere Weise sehr besonders sind. Zu Boris bin ich auch gekommen, weil er für meine damalige Pianistin eingesprungen ist, für ein Konzert sehr kurzfristig. Die war sehr schwanger und ihr war sehr, sehr übel und sie konnte nicht mit mir spielen.
Oh wei.
Quasi mit einem Tag Vorlage, genau. Und jetzt gibt es ein schönes Kind und auch ein schönes Liedduo, die aus dieser Angelegenheit erwachsen sind. mit der spiele ich auch nach wie vor, aber mit Boris sind dann, ich weiß es nicht, man kann das so schwer sagen in so musikalischen Verhältnissen, weil da so viele unterschiedliche Dinge zusammenkommen, das Musikalische, das Menschliche. Ich würde sagen, ein gemeinsames musikalisches Empfinden, auch was die Phrasen angeht, was die Sinnlichkeit auch in der Musik angeht, was man besonders gern macht, was man besonders gern singt oder spielt und was einem besonders gut liegt. Und wenn all diese Dinge zufällig bei beiden ähnlich sind, es muss nicht gleich sein, man kann sich ergänzen, man kann diskutieren, tun wir sehr viel, aber dass man immer zu einem gesamtmusikalisch und sinnlichen Konsens kommt, das macht es für mich besonders. Und einfach, weil er auch ein fantastischer Pianist ist, dem technisch praktisch keine Grenzen gesetzt sind. Also ich könnte mit jedem Lied kommen und sagen, können wir das in 2 Wochen spielen? Und vielleicht wird er mal kurz stutzen, aber es gibt wirklich nichts, was dieser Mann nicht spielen kann. Und das ist für mich natürlich ein großer, großer Luxus.
Okay. Ja. Diese Situation mit deiner anderen Lied-Duo-Partnerin und der Schwangerschaft, wann war das? Also wie lange arbeitet ihr jetzt schon zusammen?
Also ich kenne Boris seit dem Studium sehr flüchtig, weil wir haben gleichzeitig studiert, nicht gemeinsam, aber gleichzeitig. Und ich glaube seit 2013, da hatten wir mal so einen kleinen Auftritt, weil er mich bei einem Vorsingen begleitet hat und dann immer mal wieder lose. Aber dass das dann wirklich so eng wurde und etwas exklusiver war, glaube ich, Januar 2015. Da ist, genau, da war dieser Liederabend, wo er für mich also eingesprungen ist in Bonn. Und ab da ist dann plötzlich irgendwie was explodiert. Ja, genau. Und das hat ja dann auch, wir haben ja dann kurz danach auch schon einen Wettbewerb gewonnen zusammen. Und ja, so fing das dann alles an.
Ihr habt ja im vergangenen Jahr auch eine CD aufgenommen. Das war im Konzerthaus Bleibach im Bayerischen Wald. Wann ist das Album erschienen?
Das Album ist pünktlich zum Corona-Lockdown im März 2020 bei Coviello Classics erschienen. Es war im Dezember kam es aus dem Presswerk, das heißt die Sponsoren, die uns unterstützt haben, hatten es schon ein bisschen vorher. Aber ab März ist es quasi öffentlich erhältlich, jetzt auch bei Spotify, was für Künstler natürlich ein zweischneidiges Schwert ist. Aber genau, aber seit März ist es offiziell erhältlich auf der Webseite im Katalog des Labels und im verschiedenen Musikalienhandel bei Amazon und JPC und den ganzen Plattformen. Nur ist uns leider die ganze Release, alle Möglichkeiten, Release-Veranstaltungen zu machen oder kleinere Konzerte, um das zu bewerben, sind uns natürlich durch Corona ins Desinfektionsmittel gefallen. Nicht ja. Mal ins Wasser gefallen. Ja, deswegen sitzen wir jetzt hier und warten, bis das weitergeht.
Erzähl gerne ein bisschen mal, was ist auf der CD zu hören?
Auf der CD sind Lieder zu hören, die auf Vertonungen von Texten Paul Verlaines, der zu den bedeutendsten französischen Dichtern gehört eigentlich und auch zu den meist vertonten. Allerdings gibt es wenig bis gar keine Alben, die sich mit seiner Biografie befassen, so wie das vielleicht öfter noch bei anderen Dichtern der Fall ist. Ja. Also es gibt unglaublich viel Material zu den üblichen Verdächtigen, zu Goethe, Heine, auch zu Victor Hugo oder zu wem auch immer. Und Verlaine, der ist uns irgendwann aufgefallen, dass er nicht so den allersympathischsten Eindruck macht, wenn man sich jetzt nur die Biografie durchliest. Wir haben uns dann, also ein Teil des einen Wettbewerbs, den wir gewonnen haben, war ein Liederabend zu Paul Verlaine bei im Zentrum Lied. Da hatten wir es mit einem sehr vielseitigen Programm zu tun, mit auch teilweise sehr unbekannten Komponisten. Und auf diesem Pfad sind wir dann quasi weitergegangen für die CD, haben das noch ein bisschen entwickelt, verändert. Aber im Grundprinzip war das Programm, was Ingrid Schmidt-Hüsen für uns mitkonzipiert hat für im Zentrum Lied, in dem es um die Biografie Paul Verlaines ging oder geht, beleuchtet anhand seiner vertonten Gedichte. Also dass man hat seine Jugendphase, die erste Liebe zu seiner Frau, dann so ein bisschen Exzesse, weil er war sehr, er war alkoholabhängig und vermutlich hat er auch irgendwie viel Drogen konsumiert und hatte eine komplizierte Psyche und eine sehr komplizierte Geschichte. Dann war er ja in Arthur Rimbaud verliebt und hatte mit ihm auch jahrelang eine On-Off Affäre auch mit anderen jungen Dichtern. Und das hat ihn natürlich auch vor viele, viele Probleme gestellt zu seiner Zeit und Zuchthaus, Gefängnis. Er hat versucht, seine Mutter umzubringen, ist auf Rimbaud losgegangen und auch auf seine Schwiegermutter und hat seine Frau misshandelt. Und gleichzeitig hat er diese unglaublichen Gedichte geschrieben, die also mit zu dem Schönsten gehören, was man eigentlich lesen kann, wenn man jetzt zum des Französischen mächtig ist, besonders, aber auch in den Übersetzungen. Und die natürlich allerhand Komponisten zu unglaublich schöner Musik inspiriert haben, weil das ja fürs Lied geradezu prädestiniert ist. Er war der Meinung, dass der Klang der Phrase, die Sinnlichkeit der Worte, wie sie zusammenpassen, zusammengehören, wichtiger war als der genaue Inhalt. Das ist natürlich erstaunlich, weil das tatsächlich unglaublich schön klingt, vollmundig gut zu singen ist. Also sehr lautmalerisch und gleichzeitig der Inhalt stimmt. Also es gibt nie Einbußen beim Inhalt, obwohl er selbst den hinten angestellt hat. Und für mich ist nach wie vor erstaunlich, dass eine so gequälte Person, obwohl das so ein bisschen das Künstlerklischee ist, aber wir wissen alle, dass das überholt ist, dass eine Person mit einem so gequälten Leben eigentlich, mit einem so unfreien irgendwie und immer irgendwie anstrengenden Leben, er ist dann auch verarmt gestorben und im Gefängnis und alles, dann solche Verse irgendwie zu Wege bringt. Und dass dieser Mensch, der mit Sicherheit nicht der Obersympath war, wenn man ihm jetzt irgendwie begegnet wäre, dann so viele Komponisten inspiriert hat und so viel unglaublich schöne Musik letztendlich zu verantworten hat, ja. Und das wollten wir so ein bisschen mitbeleuchten. Und der andere Teil des Konzepts ist, dass es neben Debussy und Fauré, die ja wirklich sehr arrivierte, wohlbekannte französische Liedkomponisten sind, auch einiges gibt, was man vielleicht im Konzertsaal noch nie gehört hat oder selten hört, wie Edgar Varèse oder gut, Chausson geht vielleicht noch, oder Gabriel Dupont von Louis Vierne, der sonst sehr viel Orgelmusik geschrieben hat, gibt es ein paar fantastische Lieder. Und eine Welterst-Einspielung tatsächlich von einem Lied von Rita Strohl über ein sehr berühmtes Gedicht, eigentlich Chanson de Don. Und das sind so die zwei Seiten des Konzepts dieses Albums.
Alles klar, du hast gerade auf total spannende Weise einmal ausgeholt und erzählt, was du alles weißt. Wahnsinn, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie lange bereitet man sich denn auf so eine Aufnahme vor?
Da kann man sehr schwer so einen Stundenabriss für machen, weil das ja wirklich schrittweise kam. Also wir haben angefangen, als wir für diesen Wettbewerb geübt haben, also 2015, weil da auch schon Lieder dabei waren, die nach Texten von Verlaine sind. So kam dann dieser Liederabend beim Zentrum Lied zustande, wo wir viel Impuls natürlich von Ingrid Schmidthüsen auch bekommen haben, die eine unfassbare Repertoirekenntnis hat. Also was das angeht, ist sie wirklich ein großes, großes Vorbild. Und dann haben wir ein bisschen was ersetzt, weil ich kannte dann wieder andere Sachen, wo ich dachte, das liegt mir vielleicht ein bisschen besser oder das möchte ich lieber machen. Zum Beispiel wie diese drei Lieder von Löffler, die um die Bratsche quasi bereichert sind, die auf der CD dann sind. Das war dann zum Beispiel dann meine Idee. Und so hat sich das ein bisschen vernetzt. Und wir haben wirklich teilweise noch wenige Monate vor der Aufnahme oder ein paar Monate, ich glaube 2-3 Monate vor der Aufnahme, noch ein Lied von Vierne entdeckt, was wir dann unbedingt noch machen wollten, weil das so irgendwie eine fehlende Farbe war. Und ich würde sagen, das ist so eine Entwicklung. Also das ist natürlich mit diesem Liederabend erstmal explodiert 2016, weil man sich dann plötzlich tunnelartig sehr, sehr viel mit Verlaine beschäftigt hat. Und dann mariniert das so ein bisschen weiter. Ne? Man hat auch andere Projekte, man tut auch andere Dinge, singt andere Stücke. Und ich meine, wie gesagt, ich singe ja dann auch noch, ich war ja dann auch im Festengagement im Opernhaus und der Boris ist, wird mittlerweile stellvertretender Schulleiter in Solingen. Also jeder hat so seine anderen Verantwortlichkeiten, aber das schwebt so die ganze Zeit mit und arbeitet weiter. Und dann kommt alle paar Monate mal wieder so ein Einfall oder etwas, das unbedingt noch dazukommen muss. Und die Stücke setzen sich auch. Also man setzt es auch, man singt es auch 5 Jahre später dann anders, zum Glück. Ja, weil das anders verstoffwechselt wird. Ja. Genau, also im Prinzip 5 Jahre lang immer mal wieder, würde ich sagen.
Das Geld für die CD-Aufnahmen habt ihr über Crowdfunding gesammelt. Wie seid ihr da auf den Weg gekommen?
Das ist ja in Musikerkreisen heutzutage nicht mehr so erstaunlich, weil das sehr viele Leute machen, auch in der Pop-Branche, viele Bands und so weiter, weil die natürlich auch eine größere Reichweite haben, wenn das so viele Leute sind und so. Und es ist ganz einfach so, dass die Zeiten sich geändert haben. Man kriegt jetzt nicht mehr den Plattenvertrag. Es kommt nicht mehr, wenn man jetzt nicht zu der allerobersten Superstar-Liga gehört, die meistens ja dann auch irgendwie 3 Agenturen im Rücken hat, kann man vom Lied schon mal überhaupt nicht leben, also gar nicht, schon gar nicht als Sopran. Und man hat auch nicht die Mittel, weil ja selten dann das Label kommt und sagt, hey, willst du das und das aufnehmen? Und meistens ist es dann eher umgekehrt, dass man selber produziert und wenn man Glück hat, so wie wir Glück hatten, dann eben ein gutes Label findet mit einem spannenden Katalog, die das veröffentlichen wollen. Aber man ist in erster Linie selbst verantwortlich finanziell und das können wir einfach nicht stemmen. Also als freischaffende Musiker mit Interessen in sowas wie Lied- und Kammermusik, die nichts abwerfen finanziell, leider, geht das nicht anders. Und dann kommt man ganz schnell auf so eine Idee.
Hey, du sagst, ihr hattet Glück. Ich habe nochmal auf eure Seite geschaut. Da sind ja mehr als 12.000 Euro von, ich glaube, 77 Unterstützern und Unterstützerinnen zusammengekommen. Was ist das denn auf der anderen Seite für ein Gefühl, dass es dann doch wiederum so viele Leute gibt, die gerne an euch glauben und sagen, nee, ich nehme jetzt Geld in die Hand, ich möchte, dass diese CD erscheint?
Ja, das war unglaublich. Also das ist unbeschreiblich. Das war noch viel, 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 viel besser als die Tatsache, dass man 12.000 Euro hat. Also ein paar hatten direkt auf unser Konto. Dann über, also im Endeffekt waren es, glaube ich, um die 90 Unterstützer sogar. Ich finde, für so ein Kunstliedprojekt, was im Prinzip in einer Nische, einer Nische, einer Nische stattfindet, weil Verlaine innerhalb von französischem Kunstlied, innerhalb von Kammermusik, innerhalb von Musik, klassischer Musik, innerhalb von Musik, das ist schon fantastisch. Und natürlich war vieles davon auch Leute, die wir persönlich kennen oder die, sag ich mal, Anteil nehmen an unserer Arbeit auch sowieso schon und die sehr großzügig waren. Aber was ich genauso toll fand, mindestens war, dass ganz, ganz viele Leute sich beteiligt haben, von denen ich sehr lange nichts gehört habe, die jetzt irgendwie über die sozialen Medien das irgendwie mitgekriegt haben und dann, auch wenn es nur 5 Euro sind, einfach mitmachen wollten, weil ich finde das eine ganz tolle Geste, auch wenn man selber wenig verdient, so wie alle Musiker im Prinzip, so die im Moment so arbeiten müssen wie wir. Und das andere war auch, dass wir teilweise durch diesen Adventskalender, den wir dafür gemacht haben, dann auch Zuschriften und Spenden bekommen haben von Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Also ich habe eine E-Mail bekommen von Menschen, die irgendwo an der Nordseeküste leben und die sind über Zufall auf unsere YouTube-Videos gekommen und haben gesagt, das ist so lustig, das erfreut uns jeden Morgen um 11, gucken wir uns pünktlich den neuen Beitrag an und deswegen kriegen sie jetzt 150 Euro von uns. Sowas ist unfassbar. Also das, dann kriegt man auch irgendwie die Bestätigung, dass das richtig ist, dass man das tut, dass man nicht auf dem Holzweg ist und dass man nicht irgendwie obsolet ist, nur weil es keinen riesigen, gut bezahlten Markt dafür gibt. Weil das ist ja immer so ein bisschen das, was das mit unserem Selbstwert auch als Künstler macht, dass die Qualität dessen, was man tut, sich nicht unbedingt immer finanziell beweist oder ausschlägt. Und ich meine, das wissen wir ja leider alle, dass das so ist. Und allein dieses Interesse und zu wissen, wir haben im Prinzip jetzt 300 CDs verkauft, bevor sie erscheint, das ist, weil es ist ja, geht ja nicht ins Leere, die Leute haben sich das einfach schon vorher gekauft. Ja. Und das, oder wie viele es waren, es etwas mehr als 300. Das ist sehr erstaunlich und das finde ich auch heute noch sehr rührend und bereitet mir ein gutes Gefühl, wann immer ich dran denke. Kann ich nur empfehlen.
Ja, okay. Ja. Du hast gerade den Adventskalender erwähnt. Vielleicht erklärst du noch einmal unseren Hörern, was das war. Was habt ihr da auf die Beine gestellt?
Unser Crowdfunding war von Oktober bis Januar fiel das. Also das heißt, Dezember war eigentlich die heiße Zeit, wo man jetzt quasi wusste, jetzt müssen wir irgendwie richtig was einstreichen. Und bei uns in der Familie, also mit meiner Familie, ich habe 2 Schwestern, die auch Musikerinnen sind und eine Mutter, die auch musiziert und ein Vater, der zwar nicht Berufsmusiker ist, aber sehr viel Humor hat. Und wir machen so zum Spaß jedes Jahr so ein paar alberne Weihnachtslied-Videos für unsere Freunde. Und so bin ich auf die Idee gekommen, das eine Nummer weiterzudenken in einer größeren Größenordnung und habe mit Boris einfach gedacht, okay, wir machen jetzt 2 23 Videos für den Advent, jeden Tag so zwischen 1 und 3 Minuten. Manche Sachen waren tatsächlich seriöses Repertoire und auch normal gesungen, aber das allermeiste waren dann doch kurze Clips, die sehr, eher in die alberne Richtung waren. Wir haben versucht, trotzdem gut zu musizieren, aber dann auch mit allerlei Gästen. Mal war ein Freund von mir dabei, der hat den Trompetenengel gespielt. Oder wir haben dann ein bisschen was mit Ukulele und Blockflöten gemacht und alle durften sich lustig verkleiden, wie sie wollten. Der Hund von Boris hat auch sehr tatkräftig mitgemacht. Und es ging einfach darum, im Prinzip eine kleine Unterhaltung, eine kleine tägliche Unterhaltung zu bieten, dass die Leute wissen, wir machen nicht nur depressives französisches Liedgut, sondern nehmen uns vielleicht auch selbst nicht so ernst und wir sind sprichwörtlich zu allem bereit, um diese CD aufzunehmen. Und unterm Strich finde ich auch, glaube ich auch, ging es mir auch darum, diesen Abstand immer ein bisschen zu verringern, den es zwischen E- und U-Musik gibt und auch zwischen uns und dem Publikum, weil immer alle meinen, Kunstlied ist sowas Bierernstes, da muss man ordentlich und mit Bügelfalte ins Konzert gehen und die ganze Zeit nicht klatschen und so. Und ich habe mir da einfach in dieser Angelegenheit insgesamt etwas mehr Lockerheit gewünscht und ich glaube, das hat sich auch transportiert, dass wir da uns selbst nicht so wahnsinnig ernst nehmen und das ist manchmal, finde ich, ganz gesund. Also da vermischen sich ja auch für mich absolut die Richtungen. Ich finde, man kann alles Mögliche tun und das durchaus mit dem nötigen Ernst und trotzdem unterhaltsam sein. ich mache ja jetzt auch, ich habe auch einen Kabarettabend laufen im Stadttheater Gießen, wo ich auch oft dachte, wenn man sich für irgendwas schämt auf der Szene, irgendwie für irgendeinen Impuls, für irgendein etwas, was man für albern oder sowas hält, dann ist man da vielleicht sowieso nicht gut beraten in dem, in dem Beruf. Und natürlich muss man das ein bisschen, man darf eine gewisse Qualität nicht unterschreiten dabei natürlich, aber es ging einfach darum, einen Spaß zu bieten und Leute zu erreichen, die vielleicht sonst nicht auf die Idee gekommen wären, für französisches Clownslied irgendwie zu spenden. Und das finde ich, ist eigentlich auch ganz gut aufgegangen.
Sehr schön. Boris und du, was habt ihr für Pläne für die nächste Zeit?
Das liegt leider nicht ganz in unserer Hand. Das geht ja jetzt allen Musikern im Prinzip so und vor allem im Lied, weil das sind keine riesen Konzertsäle, das sind normalerweise Kammermusiksäle. Wenn da jetzt 10 Leute rein dürfen mit den geltenden Regeln, dann lohnt sich das für die Veranstalter oft gar nicht, das zu machen. Deswegen ist im Moment sehr schwierig, Akquise zu betreiben. Wir haben Ende Oktober noch ein Konzert bei einem nachgeholten Festival beim International Lied Festival in Zeist. Unter Schirmherrschaft von Ellie Ammeling und Robert Holl. Die haben uns, also da waren wir schon mal zu Gast und machen da jetzt quasi in einer Auswahl junger Künstler nochmal mit. Ende Oktober ist das. Und da freuen wir uns sehr drauf, weil das ist so der nächste Stichtag für uns. Wir machen im Moment, da wird diese Woche das erste online gehen, eine kleine Reihe von Online-Konzerten von etwa 20 Minuten zu einem bestimmten Thema, damit wir einfach weiter in der Arbeit bleiben und proben und ja, uns nicht völlig davon von unserem Repertoire entfernen. Aber ansonsten ist im Moment alles offen. Es gibt natürlich ein paar Verhandlungen für bestimmte Säle, aber das nützt jetzt gar nichts, etwas zu sagen, weil alles unter Vorbehalt ist und weil da noch gar nichts feststeht, auch an Daten.
Okay.
Ja, da sind wir alle gespannt und auch ein bisschen ausgeliefert. Aber wir haben zwei interessante Programme, die quasi auch sich aus dem Verlaine entwickelt haben, aber mit ganz anderen Themen. Die haben wir jetzt sozusagen in der Warteschleife und versuchen, die halt loszuwerden. Also wer uns engagieren möchte, ist herzlich willkommen, das zu tun.
Ich finde, das ist der perfekte abschließende Satz.
Ja.
Alle Leute wissen jetzt, wie engagiert ihr seid, was ihr auf die Beine stellt. Ich finde, auch ein Blick auf eure Homepage lohnt sich. Da habe ich nämlich auch die wunderbaren kleinen YouTube-Clips gesehen. Es ist zwar noch nicht Dezember, ja, aber die unterhalten auf jeden Fall auch im Sommer.
Die kann man auch im Sommer gucken. Genau, also ein paar habe ich runtergenommen wieder, weil aber das, wofür wir uns nicht schämen, da habe ich alles online gelassen. Die Homepage muss allerdings aktualisiert werden, mal wieder, das sage ich nur mal kurz dazu. Aber egal, also angucken kann man sich die auf jeden Fall.
Ja,
vielen Dank. Der ganze Musikbetrieb muss ja aktualisiert werden, das passt ja dann auch ganz gut.
Das stimmt. Also vielen, vielen Dank, ja, dass du heute mit dabei warst. Ich drücke euch die Daumen für die Zukunft und wir hören uns bestimmt bald wieder.
Ja, sehr gern. Ich habe zu danken.
Bis dann.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.